Garlem. Das Schattenspiel. Von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Zweiter Teil. Der Abenteurer und ehemalige Weltraumpirat Garlem ist auf der Suche nach seinem Volk, den Grondar. Von dieser mächtigen, außerirdischen Spezies hat er die Schattenhelix geerbt, den Schlüssel in die düstere Paralleldimension des Schattenraums. Doch Garlem hat keine Ahnung, wie er das Artefakt benutzen kann. Tatsächlich fürchtet er sich vor den Fähigkeiten der Helix. Auf der Suche nach Antworten hat er auf dem Schiff der Terranerin Niela Akina angeheuert, die ihn zum entlegenen Planeten Virides bringen soll. Doch er ist nicht der einzige Passagier an Bord. Das Syndolon-Mädchen Kirai ist bereits vor dem Flug mit Garlem aneinander geraten und hat ihn bestohlen. Gerade als die Diebin überführt und in einem abgeschlossenen Quartier verwahrt wurde, ertönt ein Alarm. Ein unbekanntes Raumschiff nähert sich ihnen.
Das Elfenbeinschiff. Captain, was ist los? Garlem bremste auf der Brücke ab, nachdem er durch das halbe Schiff gerannt war. Mit düsterer Miene deutete Akina auf den Hauptschirm. Das da ist los. Die Projektion zeigte ein kleines Raumschiff, das ihnen von Achtern folgte und nur noch wenige Lichtminuten entfernt war. Es war eine schnittige Maschine. Ihre Form erinnerte ihn an einen Mantarochen, den er einst in einer terranischen Naturdoku gesehen hatte, und ihre Hülle wirkte wie aus Elfenbein geschnitzt. Mehr ein Luxusartikel als ein Transportmittel, und es näherte sich unmissverständlich ihrem Vektor.
»Sie sind eben aus dem Hyperraum gefallen«, sagte Akina todernst. »Und bevor du fragst, nein, ich erwarte definitiv keinen Besuch. Schon gar nicht hier draußen im Niemandsraum.«
Garlem wusste, was das aller Wahrscheinlichkeit nach bedeutete. Schwierigkeiten. Er fühlte sich, als würde er in einem unendlichen Fahrstuhl abwärts rasen. Seine Verfolger hatten ihn gefunden. Er wusste nicht, ob es Kopfgeldjäger waren, Ruli Khans Agenten oder sonst wer. Aber sein Instinkt brüllte ihm in beide Ohren, »Sie sind deinetwegen hier. Und sie kriegen dich, wenn du nicht abhaust. Captain, wir müssen umdrehen. Und zwar sofort.« Sie verzog grimmig den Mund.
»Was hast du mir nicht gesagt, Kleiner?«
»Ich...«
»Die Wahrheit. Jetzt.«
»Es sind ein paar reichlich gefährliche Typen hinter mir her. Schlimmer als die Kerle auf der Station. Wenn wir nicht sofort abhauen, bringt sie das auch in Gefahr.« Akinas Gesicht war wie aus Stein gemeißelt. »Bitte, Captain, vertrauen Sie mir.« Er zuckte zusammen, als der Bordcomputer eine eingehende Übertragung meldete.
»Und zumindest reden Sie, bevor Sie schießen«, murmelte Akina und öffnete einen Kanal.
»Achtung, terranisches Frachtschiff«, meldete sich eine männliche Stimme, ohne begleitendes Video. Sie klang charmant, freundlich, doch irgendein Unterton, irgendeine Frequenz in ihr ließ einen Schauer über Garlems Rücken fahren. Ihren strengen Blick auf ihn gerichtet, antwortete Akina ebenfalls nur über Audio:
»Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Captain Niela Akina. Womit kann ich Ihnen helfen?«
»Wir haben erfahren, dass Ihr Schiff vor kurzem von der Yahanda-Raumstation im Braktai-System abgelegt hat.« Es klang so harmlos, fast plaudernd. Akina zögerte.
»Das ist korrekt.
Wir haben Grund zu der Annahme, dass sich eine gewisse Person auf Ihrem Schiff befindet.« Garlem hielt die Luft an.
»Es befinden sich mehrere Personen auf meinem Schiff«, sagte Akina locker, während ihre Miene ihre Anspannung verriet. »Ich fürchte, Sie müssen etwas präziser werden.«
»Nein, müssen Sie nicht«, flüsterte Garlem drängend. »Captain, wir müssen abhauen.«
Erst jetzt wurde ein Videofeed übertragen. Garlem und Akina sahen zu, wie sich ein Hologramm auf dem Hauptschirm aufbaute. Der Schnappschuss eines humanoiden Lebewesens, eine hübsche junge Syndolon mit weißem und silbernem Haar. »Oh«, machte Garlem. Die Schraubzwinge um seinen Magen löste sich. Ein bisschen.
»Was zum Teufel?
Akina blickte von dem Holo zu ihm, als könne er ihr das erklären. Galen zuckte nur mit den Achseln. »Wir suchen dieses Mädchen«, sagte die Stimme. »Sie ist eine entlaufene Kriminelle. Eine Gefahr für sich und alle anderen in ihrer Umgebung. Jeder Hinweis, der zu ihrer Ergreifung führt, wird großzügig belohnt. Und ich meine großzügig.« Galen blickte zu Akina. Sie starrte schweigend auf das Holo von Kirai. »Es passt«, dachte Galen. »Ihr Drang, so schnell wie möglich von der Station zu kommen. Ihr Talent als Taschendiebin.« »Und trotzdem.«
»Er lügt«, flüsterte er Akina zu.
Sie antwortete ihm nicht, nagte an ihrer Unterlippe.
»Nur rein Interesse halber«, sagte sie Richtung Kommsystem. »Von was für einer Summe sprechen wir?«
»1 Million Galax, Captain.« Galen sah, wie Akinas Augen groß wurden. Sie war in Versuchung geraten. Das war nicht gut.
»Nicht gut?«, fragte er sich selbst. »Alter, was ist los mit dir?«
»Die Kleine hat dich beklaut. Sie hätte mit Freuden zugesehen, wie du aus der Luftschleuse fliegst. Gib denen, was sie haben wollen, und du hast deine Ruhe.«
Aber er wusste, wie es war, auf der Flucht zu sein. Den Jägern ausgeliefert. Es war kein angenehmes Gefühl, und er wünschte es höchstens seinen ärgsten Feinden.
»Captain«, raunte er, »Sie haben doch nicht ernsthaft vor...«
»Ich meine, die Kerle verarschen uns. Das Schiff da draußen sieht nicht aus wie ein Polizeikreuzer. Die haben uns ja nicht mal ihren Namen...«
Ihr Blick schnitt ihm das Wort ab. »Halt den Mund, Junge«, sagte ihre Miene. »Ich weiß, was ich tue.«
»Warten Sie kurz«, sagte sie dem anderen Schiff. »Es ist gut möglich, dass wir einen blinden Passagier an Bord haben. Ich werde das überprüfen. Bleiben Sie auf Standby.«
Es kam keine Antwort. Akina kappte die Verbindung und hiefte ihren fülligen Leib aus dem Sessel. Mit schweren Schritten stapfte sie aus der Brücke zu den Kabinen. Galen folgte ihr.
»Captain, warten Sie!«
Kirai sah erschrocken auf, als sich die Drucktür ihrer Zelle aufschob. Sie blickte zu Akina, die mit verschränkten Armen in der Tür stand. Eine unpassierbare Barriere.
»Dein Typ wird verlangt, Mädchen«, sagte die Terranerin kalt. »Wer sind die Kerle? Und vor allem, was zum Teufel hast du angestellt, dass sie 1 Million Galax für deinen hübschen Kopf ausgeben?«
»Captain, ich...«
»Ich kann das Geld gut gebrauchen«, sagte Akina. »Deine Geschichte sollte also besser gut sein.«
Kirai stand auf. Galen sah, wie sie nervös die Hände bewegte. Die Furcht in ihren riesigen Augen.
»Captain, diese Männer wollen mich töten. Sie dürfen ihnen nicht...«
»Wieso?«, fragte Galen. »Wieso wollen sie dich killen?«
»Weil ich... Sie sind Sklavenhändler. Ich bin ihnen entkommen und nun wollen sie mich dafür büßen.«
Galen lächelte müde.
»Wie ein guter Kumpel von mir zu sagen pflegt, gequirlter Wargdreck.« »Die Wahrheit«, forderte Akina und tippte auf das Zeitdisplay ihres Armbandkomms. »Die Uhr tickt, Mädchen!«
»Bitte!«
Kirais Augen blickten verzweifelt. Ob es echt war oder nur eine weitere ihrer Maschen, wusste Garnin nicht.
»Wenn Sie mir helfen, zahle ich Ihnen die Millionen. 2 Millionen!«
Akina schien das fast komisch zu finden.
»Du hältst mich wohl für selten blöde, was?« »Wenn du eine Sklavin bist«, sagte Galen, »dann bin ich der König von Smarthu.« »Du lügst wie gedruckt und nicht mal besonders gut. Aber«,
er wandte sich Akina zu,
»das tun die Kerle da draußen auch.«
Kirai sah ihn an, überrascht von seiner Unterstützung. »Die Sache stinkt, Captain«, sagte Galen. Akina nickte.
»Zum Himmel.«
»Nun, Captain«, ertönte die trügerisch freundliche Stimme über Akinas Komm. »Haben Sie schon irgendwelche blinden Passagiere entdecken können?«
Akina hob das Komm an ihre Lippen.
»Bitte nicht«, flehte Kirais Blick.
»Akina hier«, sagte der Captain. »Ich habe tatsächlich jemanden gefunden.«
Kirai gefror zu einer alabasterweißen Statue.
»Irgendein grauen Bengel hat sich in einem Frachtcontainer versteckt.«
Galen begriff sofort. Er hielt sich selbst den Mund zu und protestierte nur halb verständlich.
»Lass nicht gehen, du terranisches Erdferkel! Ich will meinen Anwalt sprechen!«
»Hören Sie?«, fragte Akina und grinste.
»Erdferkel?«, wiederholten ihre Lippen stumm. Galen zuckte unschuldig die Achseln. Kirai wagte es immer noch nicht auszuatmen. Und von dem Elfenbeinschiff kam nichts als Schweigen.
Sonst ist niemand an Bord, fügte Akina hinzu, einen Hauch von Unsicherheit in der Stimme.
Captain, 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 ertönte es seufzend aus ihrem Kommen. Ich habe das Gefühl, Sie sind nicht ganz ehrlich zu mir.
Ich muss doch sehr bitten.
Wir kommen an Bord, sagte die fremde Stimme, plötzlich gar nicht mehr freundlich. Es wäre gesund für Sie, keinen Widerstand zu leisten.
Scheiße, zischte Galen.
Du sagst es.
Akinas Stimme zitterte.
Wir müssen abhauen, so schnell wie möglich, drängte Kirai. Bitte, Captain, bitte!
Achtung, meldete die Jezebel. Fremdes Schiff aktiviert Waffensysteme.
Akina sagte nichts. Sie machte Kehrt und rannte zurück auf die Brücke. Galen und Kirai sahen einander an. Dann liefen sie ihr nach. Captain Akina ließ sich in den Pilotensessel fallen. Ihre Finger flogen über die Kontrollen.
Jazzy, Frontschilde auf maximale Leistung.
Bestätige.
Ein rötlicher Schimmer legte sich vor das Bugfenster. Gleichzeitig schaltete ein Display in die taktische Anzeige. Das Elfenbeinschiff hatte sich in ein waffenstarrendes Monstrum verwandelt.
Oh, Kacke, sagte Galen. Die haben 4 Protonenblaster hochgefahren. Können wir nicht abhauen? Fragte Kirai.
Wir sind schnell, sagte Akina, aber die Kerle da sind genauso schnell.
Herr Schild, sagte Galen, welches Modell?
Perseus XT3, aus zweiter Hand.
Na toll, damit halten wir keine 5 Minuten durch.
Fremdes Schiff erreicht Waffenreichweite in 5, 4.
Akina zeigte ein kämpferisches Lächeln.
Abwarten, Junge. Jazzy hat auch ein paar Zähnchen. Und sie beißt.
Die Anzeige verriet, dass die Jezebel 2 schwere Lasergeschütze hochgefahren hatte.
Nur ist die Waffen-KI so nutzlos wie Sonnencreme in der Hölle.
Akina blickte sich zu ihren Passagieren um.
Hat einer von euch Raumkampferfahrung?
Kirai schüttelte stumm den Kopf.
Jo, sagte Galen und warf sich auf den zweiten Pilotensitz.
Jazzy, gib mir manuelle Steuerung für Kanone 2.
Das Schiff gehorchte und fuhr den Doppelgriff der Waffenkontrolle aus. Akina nickte beeindruckt.
Nicht sehr clever, Captain, sagte die Stimme vom Elfenbeinschiff. Wirklich nicht sehr clever.
Ich weiß, murmelte Akina und warf einen Seitenblick zu Kirai, die die zittrigen Hände an die Lippen gelegt hatte.
Danke,
flüsterte das Mädchen.
Dank mir, wenn wir das hier überleben, sagte der Captain grimmig. Ach ja, und schnall dich besser an.
Die Syndulon nickte hastig, warf sich auf den 3. Pilotensitz und legte die Sicherheitsgurte an. Währenddessen umschlossen Garlands Hände die Waffenkontrolle. Sie folgte der kleinsten seiner Bewegungen so reibungslos wie Öl auf Wasser. Er hörte sein Herz rasen, spürte die Anspannung in jedem Muskel, jedem Nerv. Er atmete tief durch, dachte an die unzähligen Raumschlachten, die er Seite an Seite mit Vago bestritten hatte, mit Rick und den anderen. Und er feuerte. Die Jezebel schleuderte dem Elfenbeinschiff 2 Kaskaden roter Energie entgegen. Noch bevor die Strahlen mit dem fast unsichtbaren Schild des Gegners kollidierten, antwortete das Elfenbeinschiff mit einem Sturm gleißender Partikelsalven. Galen biss die Zähne zusammen, als die Treffer auf dem Schild einschlugen. Er erwiderte das Feuer, steuerte die Laserkanonen hin und her, her und hin, während das Elfenbeinschiff ein irrwitziges Ausweichmanöver nach dem anderen versuchte. Manöver, die die Insassen zu rotem Glibber zerquetscht hätten, sollten die Antiträgheitsfelder nur für eine Nanosekunde aussetzen. Weiteres Blasterfeuer hämmerte auf die Jezebel ein. Galen sah die Schildenergie dahinschmelzen. 85%, Krach, 81%, Bang, 76%. Er presste die Zähne aufeinander und schleuderte den Mistkerlen da draußen seine ganze Wut entgegen. Aus den Augenwinkeln sah er Akina kämpfen. Konzentriert, kühl, taktisch. Sie machte das nicht zum ersten Mal. Und mit schlechtem Gewissen fragte er sich, wie oft sie sich gegen Raumpiraten hatte verteidigen müssen, wie er auch einst einer gewesen war, ob sich ihre Wege früher einmal unwissentlich gekreuzt hatten. Wieder ein Treffer. Und wieder und wieder.
»Schilde bei 50%!«
knirschte er über den Lärm der Einschläge.
»Was du nicht sagst!« knurrte Akina.
Galen blickte kurz zu Kirai. Sie hatte sich an ihren Sessel gekrallt und schien zu beten. Die Jezebel bebte und ächzte unter den Treffern. Die grellen Schüsse des Elfenbeinschiffes hinterließen dunkle Phantombilder auf Galens Netzhaut.
Kommt her, ihr Arschgeigen, dachte er, die Zähne gefletscht. Ich zeig euch, wo der Kronk die Locken hat. Ich hab von Vago Korak gelernt. Ich hab schon hübschere Schiffe als eures aus dem All gepustet, als ich noch Windeln getragen hab.
Es schien ihren Gegner wenig zu beeindrucken. Sein Schild hatte einen Großteil des Laserfeuers geschluckt wie Süßigkeiten. Und gleichgültig, welche Ausweichmanöver die Jezebel versuchte, es umkreiste sie wie ein Raubvogel auf der Jagd, viel zu wendig und atemberaubend schnell. Und fast jeder seiner Schüsse traf. 40%, 30. Schweiß lief Garlands Rücken hinab. Seine Hände schienen mit der Waffenkontrolle verwachsen zu sein. Seine Daumen drückten wie von selbst die Auslöser im Sekundentakt. Würden die Typen da draußen das Schiff vernichten, zusammen mit dem Mädchen? Oder wollten sie Kirai lebend? Er wusste es nicht. Und er wollte es auch nicht drauf ankommen lassen. Doch allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass es gleichgültig war, wie erbittert sich die Jezebel wehrte. Sie war dem Elfenbeinschiff so weit unterlegen wie eine Weltraumdschunker einem fordianischen Kreuzer.
Warnung, meldete das Schiff. Schildenergie im kritischen Bereich. Warnung, Schildenergie.
Wir wissen's, rief Garlan genervt. Er schrie zusammen mit Akina und Kirai auf, als ein schwerer Treffer das Schiff erbeben ließ. Metall kreischte, Sirenen gingen los.
Was war?
Setzte Kirai an. Dann folgte der nächste Treffer. Eine dumpfe Explosion ließ den Brückenboden vibrieren. Die Konsole sprühte Funken. So gut wie alle Anzeigen blinkten rot.
Sie haben Vetropor 3 und 5 lahmgelegt, rief Akina über den Lärm. Ein Hauch von Panik lag in ihrer Stimme.
Garlan wusste, was das bedeutete. Das Schiff konnte nicht mehr richtig manövrieren. Wenigstens haben wir noch die Laser, dachte er, nur eine Sekunde, bevor sich das letzte Megawatt Waffenenergie verabschiedete.
Großartig, rief er, großartig!
Captain Akina hielt die Augen geschlossen. Er sah ihre Wangenmuskeln zucken.
Verdammt, murmelte sie immer wieder. Verdammt, verdammt!
Das fremde Schiff stellte das Feuer ein. Sirenengeheul war alles, was sie hörten.
Scheiß drauf. Garlan ließ die Hände nicht von der Waffenkontrolle. Ich denk nicht dran aufzugeben. Wir können immer noch...
Junge, sagte Akina matt. Lass gut sein.
Garlan setzte zum Protest an. Seine Gedanken überschlugen sich. Sie hatten keine Waffen, kein Schild, keine Möglichkeit zu fliehen. Sein Blick fiel auf die Helix. Der Schattenraum. Sie konnten aus diesem Universum fliehen und irgendwo anders wieder austreten, wie schon einmal zuvor.
Aber was, wenn er, Rick und die anderen damals nur Glück gehabt hatten? Wenn sie nun den Ungeheuern dort direkt in die Arme flogen? Wenn diese das wehrlose Schiff mit ihren Schaufelbaggerkiefern zerrissen wie Silberpapier?
Also gut.
Kirai schnallte sich ab. Sie stand auf, um eine tapfere Miene bemüht.
Ich werde mit ihnen reden. Vielleicht lassen sie euch gehen.
Leider musste Garlan feststellen, dass ihrer Stimme eine entscheidende Zutat fehlte. Hoffnung.
Ich rede mit ihnen, sagte Akina. Aber so sehr sie es auch versuchte, sie klang nicht viel zuversichtlicher.
Warnung, meldete die Jezebel. Messe Teleportsignal. Warnung.
5 Geister aus weißer Energie erschienen auf der Brücke. Im nächsten Moment geronnen sie zu einer Handvoll männlicher Syndolon. Ihre weißen Haare waren zu Pferdeschwänzen gebunden. Sie trugen lange Mäntel und, mit einer Ausnahme, Lasergewehre in den bleichen, vierfingerigen Händen. Ihre schmalen, blassen Gesichter wiesen allschwarze Tätowierungen auf.
»Keine Bewegung!«
brüllte einer von ihnen. Die Waffen richteten sich auf Garlan und Akina.
»Bleibt, wo ihr seid!«
Der einzige scheinbar unbewaffnete Syndolon trat vor. Sein schlohweißer Zopf reichte ihm fast bis zur Hüfte. Seine Augen waren dunkelgrün wie 2 Smaragde und sein Mund mit den blassen Lippen war zu einem zahnlosen Lächeln verzogen, so falsch wie sirakische Diamanten.
»Kirai«, sagte er, »wir hatten uns schon Sorgen gemacht.«
Sie hielt seinen Blick stand, ihre Augen grimmige, neongrüne Schlitze.
»Heska«, sagte sie.
Garlan wusste nicht, ob es der Name des Mannes war oder ein Fluch, den sein Übersetzerimplantat nicht gespeichert hatte. Er entschied sich für Ersteres.
»Es ist besser, wenn du jetzt mit uns kommst«,
sagte der Syndolon namens Heska, ohne seine Imitation eines Lächelns fallen zu lassen.
»Du wirst erwartet.«
Kirai schluckte. Garlan schnallte sich ab und stellte sich ihr zur Seite.
»Sie geht nirgendwo hin.«
Die Syndulon schien das sehr komisch zu finden. Wenn er so in ihre Gewehrmündungen blickte, verstand er auch warum. Heska klang fast gelangweilt.
»Zur Seite, Kleiner.«
»Wir haben Verstärkung angefordert«, sagte Galen. »Sie ist jeden Moment hier. Wenn ihr also nicht wollt, dass wir euch in die Ärsche treten.«
»Netter Versuch, Kleiner«, sagte Heska. »Nur völlig sinnlos.«
Er machte eine kaum merkliche Bewegung mit der Hand, und der Syndulon neben ihm feuerte. Ein roter Strahl blitzte auf und traf Galen in die Brust. Er keuchte und prallte gegen den Pilotensitz hinter ihm. Ein wilder Schrei ertönte, wie von einem angreifenden Raubtier. Captain Akina hatte sich unbemerkt abgeschnallt und einen Verschlag unter der Hauptkonsole geöffnet. Sie riss den winzigen Laser in ihrer Hand in Heskas Richtung. Ein zweiter Strahl blitzte auf. Akina betrachtete das rauchende Loch in ihrer Brust, blinzelte verwirrt. Dann stürzte ihr massiger Körper auf den Brückenboden.
»Nein«,
hauchte Kirai.
»Ihr Wichser«, schrie Galen.
Er sprang auf. Die Helix war erwacht, nachtblau strahlend. Die Syndulon starrten ungläubig den Jungen an, der hätte tot sein müssen. Galen nutzte die Ablenkung der Spitzohren, ergriff den Lauf der Waffe des Mannes neben ihm und riss sie ihm aus der Hand.
»Galen!«
In derselben Sekunde, als Kirai ihn warnte, raste von der Seite ein Gewehrkolben auf sein Gesicht zu und brachte erst Schmerz, dann Dunkelheit.
Der Jäger. Er schlug die Augen auf und war wieder auf der Brücke der Eric. Rick stand über ihm, blond und lächelnd, seine blauen Augen freundlich. Er reichte ihm die Hand, half ihm aufzustehen.
»Willkommen zurück, Gal«, sagte er. »Wir dachten schon, du hast uns vergessen.«
Galen sagte nichts. Er sah Efi hinter Rick stehen, schön und ganz aus Silber, und Hubert mit seinem weißen Pelz und dem grimmigen Lächeln, die mächtigen Arme vor der Brust verschränkt.
Er war wieder zu Hause. Alles war nur ein böser Traum gewesen. Er war wieder zu Hause.
Er umarmte sie einen nach dem anderen, sagte ihnen, wie sehr er sie vermisst hatte. Und sie lachten über seinen dummen Traum von der Helix und seiner Suche, darüber, wie unwahrscheinlich es war, dass er sie verlassen würde, um allein durch die Galaxis zu ziehen. Und Galen war glücklich. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Er wollte für immer mit ihnen im Sternenlicht reisen, neue und alte Welten besuchen. Mit Rick alten Popsongs von der Erde lauschen, Hubert unter den Tisch saufen und mit Efi darüber diskutieren, ob auch Maschinen eine Seele haben konnten oder nicht. Dann sah er den Schattenriss. Er stand hinter seinen Freunden, fast unsichtbar vor dem All, das das Brückenfenster zeigte. Eine schwarze Silhouette, die ihn stumm ansah. Und er fürchtete sich vor der Silhouette, versuchte wegzusehen, doch wohin sein Blick auch ging, die dunkle Gestalt war dort. Und sie streckte ihre Hand nach Galen aus, sprach zu ihm, flüsterte. Ihre Stimme war fremd und vertraut zugleich.
»Komm mit mir«, sagte die Gestalt.
Galen betrachtete die Schattenhand mit einer Mischung aus Angst und Faszination. Keiner seiner Freunde sah, was er sah. Sie waren eingefroren, wie ein pausiertes Holo. Das Universum stand still. Es gab nur noch ihn und den Schattenriss.
»Galen, komm mit mir. Wir gehören einander.«
Die Hand kam näher, und er fürchtete sich. Er wusste, wenn er sie ergriff, gab es kein Zurück mehr. Etwas Dunkles würde eins mit ihm werden. Für immer.
»Nein«, sagte er und wich zurück. Da packte die Gestalt seinen Arm und schlang ihre Schattenfinger um seine Haut. Die Berührung war kalt und voller Macht. Und er schrie. Er schrie, während der Schattenriss Besitz von ihm ergriff und ihn hinauszerrte in eine Welt aus Finsternis und...
Galen schlug die Augen auf und rang keuchend nach Atem. Er richtete sich auf. Schmerz pulsierte an seiner rechten Schläfe. Er berührte seinen Schädel und spürte die dicke Beule dort.
Er erschrak fast, als er die Schattenhand an seinem Arm sah. Als er erkannte, dass es nur die Helix war, wusste er nicht, ob es ihn beruhigte oder nicht. Es war nicht das erste Mal, dass der Schattenriss seine Träume heimgesucht hatte, und er wusste, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein würde. Großartig. Er sah sich um, noch immer nicht ganz im Hier und Jetzt angekommen. Wo zum... Eine Schiffskabine. Ihre Wände waren elfenbeinweiß, mit schnörkeligen Verzierungen aus Gold. Er lag auf einem weichen Bett, bezogen mit silberner Flüsterseide. Seine Reisetasche stand daneben. Er hörte das leise Schnurren fremder Antriebe. Ein achteckiges Fenster zeigte ihm das flackernde, wabernde Chaos des Hyperraums. Schlagartig kehrte alles zurück. Die Syndolon, Captain Akina, sein Zorn, der Schlag. Er hatte sich gewünscht, es wäre alles nur Teil des Albtraums gewesen. Sie hatten ihn also am Leben gelassen, ihn mit auf ihr Schiff genommen. Warum? Und wo war Kirai? Er rief ihren Namen, aber ohne Antwort zu erhalten. Er schwang sich vom Bett und klopfte sich ab, auf der Suche nach weiteren Blessuren. Aber er war unverletzt. Sein Finger bohrte sich durch das verkohlte Loch in seinem Hemd. Er lächelte humorlos, als er sich an die dummen Gesichter der Spitzohren erinnerte, nachdem der Schuss ihn unversehrt gelassen hatte. Laserresistent. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Er machte ihnen keinen Vorwurf. Das taten die wenigsten. Trotzdem, sie hatten sein Lieblingshemd ruiniert. Er blickte zur Tür. Sie war ebenso verziert wie die Wände und Decke, mehr ein Kunstwerk als alles andere. Zumindest hatten die Bastarde Stil. Er sparte sich den Versuch, die Tür zu öffnen. Er wusste, er war ein Gefangener.
»Hey!« brüllte er. »Ich bin wach!«
»Gebt mir endlich Antworten, ihr Mistkerle!« Die Tür schob sich fast lautlos auf. »Ist uns nicht entgangen«, sagte der Anführer der Syndolon und zeigte amüsiert die Zähne. »Wie hieß das Arschloch noch gleich? Hiska? Heska?«
»Gut geschlafen, Kleiner.«
Garland blickte finster drein.
»Ja, wie auf Wolken, danke der Nachfrage.«
Heska lächelte und die Tätowierungen um seinen Mund kräuselten sich.
»Gern geschehen. Netter Trick übrigens, die Sache mit dem Nanoschild.«
Galen runzelte die Stirn.
»Nano was?«
»Der Schild. Auf deiner Haut.«
»Alter, ich hab keine Ahnung, wovon du laberst.«
Heskas dunkle Smaragdaugen blickten überrascht.
»Tatsächlich?«
Galen antwortete nicht.
»Wir waren neugierig, wie du die Nummer mit deiner Wiederauferstehung hingekriegt hast. Also haben wir dich in die Medi-Einheit gelegt und dich nach allen Regeln der Kunst gescannt. Deine Haut ist übersät mit Nanobots.«
Garland starrte ihn an. »Nanobots?
Du hast es echt nicht gewusst? Tja, wir haben auch nicht schlecht gestaunt. Wie es aussieht, errichten die Dinger Mikrokraftfelder, wann immer auf dich geschossen wird. Winzige kleine Bodyguards. Durch deine graue Haut nicht zu erkennen.«
»Schwachsinn«, wollte Garland sagen. »Ich bin von Haus aus laserfest. Bin's immer gewesen.« »Es war das Erbe der Kronda. Seine Haut reflektierte das gebündelte Licht irgendwie. Oder brach es?« Zumindest hatte er das immer geglaubt. Er betrachtete seine grauen Finger, betastete sein graues Gesicht.
»Wer zum Teufel sollte mir irgendwelche scheiß Nanobots auf die Haut?«
Dann traf ihn die Antwort. »Vago.«
»Natürlich. Vago hatte sein halbes Piratenleben lang nach den Kronda gesucht, auch wenn er weder ihren Namen noch ihre Geschichte gekannt hatte. Nur die Legenden über ihre Macht, ihre Technik. Als er Garland dann gefunden hatte, seinen Schlüssel zu den Hinterlassenschaften der Kronda, musste ihm klar gewesen sein, wie wertvoll der graue Junge war. Und er hatte versucht, ihn mit allen erdenklichen Mitteln zu schützen.
»Du alter Mistkerl«, dachte Garland, »du verfluchter alter Mistkerl! Was hast du mir sonst noch verschwiegen? Was hast du mir sonst noch eingebaut, nur um deine verdammte Beute zu sichern?« Oder hatte er es aus Liebe getan? Aus Sorge um seinen Adoptivsohn? Ein Teil von ihm wollte daran glauben. Der andere Teil lachte darüber. Heska schien sich an seiner Verwirrung zu weiden.
Muss ein Vermögen gekostet haben, dich so herzurichten. Sieh es mal so. Wer immer dir die Dinger geschenkt hat, hat dir einen großen Gefallen getan.
Garland presste die Kiefer zusammen, schwieg düster. Nur solltest du in Zukunft ein bisschen aufpassen.
Heska strich sich über das schlohweiße Haar. Laut Scan ist ein Großteil der Bots mittlerweile weggeballert. Das Schild hat ziemlich große Lücken.
Das Bedürfnis, sich zu setzen, überkam Garland. Was sollte das heißen? Seine Widerstandsfähigkeit gegen Laser war immer sein geheimer Trumpf gewesen, sein Ass im Ärmel. Wollte dieses tätowierte Spitzohr ihm allen Ernstes sagen, dass der nächste Schuss ihn töten konnte? Er versuchte nicht zu schlucken, nichts von der Verletzlichkeit zu zeigen, die er fühlte.
Verdammt. Nichts für ungut, hm?
Heska schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter. Wir wollten nur sicher gehen, dass du auch okay bist. Ich meine, wenn ich vorher gewusst hätte, wer du bist... Wie gesagt, nichts für ungut.
Wer ich bin? Wiederholte Garland zähneknirschend. Du hast keine Ahnung, wer ich bin.
Die Kleine hat es uns gesagt. Ich meine, du kamst mir von Anfang an irgendwie bekannt vor. Graue Haut, rote Haare, diese Streifen an deinem Kinn.
Garland berührte abwesend die drei bunten Male dort. Wenn ich gewusst hätte, dass mir der Sohn des Abscheulichen gegenübersteht.
Heska grinste vielsagend. Garland riss die Augen auf. Der Abscheuliche. Er kannte Vago. Sein Herz begann zu hämmern. Er schluckte mit trockener Kehle.
Das war's also. Seine Verbindung zu Vago war der einzige Grund, warum sie ihn am Leben gelassen hatten.
Aber wieso? Hatten sie vor, ein Lösegeld zu erpressen?
Schwierig, jetzt wo der Abscheuliche das Zeitliche gesegnet hatte. Würden sie ihn doch noch ins All schießen, wenn sie es erfuhren? Oder glaubten sie, wie so viele andere auch, an die Märchen von Vagos legendärem Schatzasteroiden, auf dem er Hangars voller Marik-Kristalle und andere Schätze gehortet hatte? Hofften sie, dass er sie dorthin führen würde? Oder waren sie einfach nur Fans der Geißel der Galaxis? Gleichgültig, was es war. Vielleicht konnte er es zu seinem Vorteil nutzen, diesen Kerlen irgendwie entkommen und endlich seine Suche fortsetzen.
Er setzte ein Lächeln auf, cool und abgebrüht. Mein guter Ruf eilt mir also voraus, was?
Jeder kennt die Geschichten um den alten Borgon und seinen grauhäutigen Stiefsohn, sagte Heska und fügte bedeutungsschwanger hinzu, zumindest in unseren Kreisen.
Aha, sagte Garland. Und was für Kreise sind das?
Heska grinste.
Das wirst du noch früh genug erfahren.
Es klang wie die netteste Drohung aller Zeiten. Sie waren keine Piraten, zumindest wenn Garland seinem Gefühl trauen durfte. Dafür wirkte ihre Aufmachung, die langen Mäntel, die identischen Tätowierungen, zu sehr wie Uniform.
Was waren sie dann?
Kopfgeldjäger?
Unwahrscheinlich. Alle Kopfgeldjäger, die sich ein solches Schiff leisten konnten, hätten sich schon längst zur Ruhe gesetzt.
Und die Kleine? Fragte Garland, gespielt locker. Was ist ihre Geschichte?
Sie ist ausgebüxt.
Wieder zeigte Heska seine blendweißen Zähne. Anscheinend machte es ihm Spaß, ihn auf die Folter zu spannen.
Jetzt bringen wir sie wieder zurück.
Zurück wohin?
Nach Hause.
Nach Hause? Hatte sie davor solchen Schiss?
Und wo genau ist das?
Da, wo sie herkommt.
Geistreich.
Ich vermute mal, sie ist keine entlaufene Sklavin.
Nein. Der Gedanke schien Heska zu erheitern. Nein, sicher nicht.
Garland gab sich weiter kumpelhaft.
Ein echtes Miststück, die Kleine, was? Ah, du machst dir keinen Begriff. Ich will mir gar nicht vorstellen, was für Lügen sie euch aufgetischt hat. Aber zumindest hat sie dir die Haut gerettet, wie es aussieht.
Sieht so aus, sagte Garland und dachte an Captain Akina, die leblos zu Boden ging. Und die Erinnerung machte ihn traurig und schwer. Sie war eine gute Frau gewesen. Er hatte sie gemocht. Und diese Bastarde hatten sie kaltblütig ermordet, so wie sie auch ihn einfach niedergeschossen hatten. Sie hätten sie betäuben können, sie bewusstlos schlagen. Aber sie hatten zu viel Spaß am Töten.
»Brauchst du einen Drink? Slark oder was Härteres?« fragte Heska, als wären sie alte Freunde. »Was Härteres?« sagte Garland.
Heska warf einen Blick auf sein Armband kommen.
»Wir müssten bald ankommen.
dann wird auch dein Durst nach Antworten gelöscht. Versprochen, Kleiner. Kann's kaum erwarten, sagte Garlin, und er fühlte einen Eisklumpen in seiner Magengegend.
Die Helix. Das Spitzohr hatte sie mit keinem einzigen Wort erwähnt. Dabei musste ihnen das Ding spätestens während des Scans ins Auge gesprungen sein. Er glaubte nicht daran, dass sie es für bloßen Schmuck hielten.
Warte auf die nächste Gelegenheit, dachte er. Und dann lauf, so schnell dich deine Füße tragen, bevor du wie Akina endest.
Die Schwärze verblich langsam. Ihr Bewusstsein kehrte zurück und mit ihm der Schmerz. Ein heißer Stahlbolzen, den sie in ihrer Brust zu fühlen glaubte. Sie roch den Gestank von verbranntem Stoff, den Gestank von verbranntem Fleisch, und sie musste würgen, was nur noch mehr Schmerz verursachte. Der Schleier vor ihren Augen blieb, das Pfeifen in ihren Ohren, das fast lauter war als Jessys Sirenen. Captain Niela Akina gab ein langgezogenes, gequältes Stöhnen von sich. Sie lag auf dem beheizten Boden ihres Schiffs. Diese Dreckskerle hatten sie angeschossen und zum Sterben zurückgelassen. Und sterben würde sie, wenn sie weiter hier rumlag. Doch der Spind mit der Medibox darin, ihrer einzigen Rettung, war gute 3 Meter von ihr entfernt, auf der anderen Seite der Brücke, neben der Tür.
»Du schaffst das«, rief sie sich im Geiste zu. »Hör auf zu jammern und steh auf. Hol dir die Box und du wirst leben.«
Natürlich würde die Medibox allein sie nicht wieder zusammenflicken können. Aber sie konnte ihr helfen, die Wunde zu versiegeln, ihr genug Kraft geben, sich bis zur Krankenstation auf der anderen Seite des Schiffes durchzuschlagen, wo der Robodoc sich um sie kümmern würde. Schmerz flammte auf, raubte ihr den Atem, als sie versuchte, sich aufzustemmen. Sie röchelte, würgte und spuckte Blut. Sie kam sich vor wie eine Marionette ohne Fäden. Kraftlos. Hilflos.
3 Meter, dachte sie. Nur 3 Meter. Steh auf. Steh auf!
Der Laser hatte ihren rechten Lungenflügel durchbohrt. Blut lief aus der Wunde. Ihr Schädel dröhnte wie ein Schiffstriebwerk. Sie sehnte sich nach einer Dosis Morpholazin, damit wenigstens die Schmerzen verstummten. Sie sehnte sich danach, einfach liegen zu bleiben und es zu beenden.
»Wenn du nicht laufen kannst, dann kriech. Die Zeit läuft dir davon!«
Sie hustete und spuckte blutigen Schaum. Mehr davon quoll bei jedem Atemzug aus ihrer Wunde. Wieder quälte sich ein Stöhnen aus ihrer Kehle hervor. Der Schuss musste ein größeres Blutgefäß durchtrennt haben. Sie stellte sich vor, wie ihre Lunge sich mit dem roten Saft vollsog, wie sie an ihrem eigenen Blut ertrank. Und sie verfluchte das Syndolon-Mädchen mit einer Inbrunst, die sie selbst nicht für möglich gehalten hatte. Die Kleine hatte sie belogen, hatte sie ausgenutzt. Und sie war auch noch so dumm gewesen, darauf hereinzufallen, sich auf ihre Seite zu stellen. Sie hätte sie ausliefern sollen. Scheißegal, was dann mit dem Spitzohr passierte.
»Oh, Jesus, Buddha und Allah«,
keuchte Captain Akina, während sie vorwärts robbte, Zentimeter für Zentimeter, Schmerz um Schmerz, auf den Spind zu.
»So ist es richtig. Weiter! Du schaffst es! Du schaffst es!«
Ihr Bewusstsein war wie ein Heliumballon, der kurz davor stand, auf Nimmerwiedersehen davonzufliegen. Sie krallte sich mit aller Macht an der Welt fest. Bald, eine Ewigkeit später, berührten ihre Finger den Rand der Spindtür. Sie stieß ein ungläubiges, gequältes Lachen aus.
»Und jetzt komm auf die Beine! Zieh dich an irgendetwas hoch! Na los, du schaffst es!«
»Warnung«, sagte das Schiff. »Warnung!«
Und verstummte wieder. Akina hielt keuchend inne. Ihre Lippen waren kalt, zitterten.
Was war das? Eine Fehlfunktion?
Sie versuchte zu lauschen, doch alles, was sie hörte, war das Kreischen der Sirenen. Ihr verschleierter Blick flog zur Konsole. Eine blasse Schliere war kurz auf dem Scanner zu erkennen, dann war sie verschwunden. Akina blinzelte gequält. Hatte sie sich getäuscht? Halluziniert? Sie biss sich fast auf die Zunge, als ein Ruck durch das Schiff ging. Jessys metallener Leib stöhnte im Einklang mit ihr auf. Akina hielt den Atem an, sah das blaue Glühen eines Fesselstrahls vor der Brücke. Etwas hatte das Schiff gepackt.
»Warnung«, sagte das Schiff wieder, »Beschädigung der Außenhülle über Hauptkorridor.« Warnung!
Akina glaubte, ein Zischen jenseits der Brückentür zu hören. Jemand schweißte sich durch die Hülle. Wer? Warum? Sie wusste es nicht. Sie mobilisierte all ihre Kraft, legte die Hände auf den Boden und stemmte sich hoch. Sie schrie, als ihr ganzer Körper vor Schmerz brüllte. Sie kam auf die Beine, schwankte wie ein junger Baum im Wind, drohte zu stürzen und fing sich in letzter Sekunde an der Wand ab, den Spind direkt vor ihrer Nase. Im Korridor fiel ein schweres Stück Metall zu Boden. Sie streckte den Arm aus, würgte, hustete, sprenkelte die Wand mit ihrem Blut. Dann öffnete sie den Spind, sah die Medibox inmitten von alten Magazinen, Werkzeugkästen, Datenchips und dem Feuerlöscher. Sie streckte die Hand aus, bekam den Griff zu fassen, lachte und schluchzte gleichzeitig. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Dann ein Zischen neben ihr. Die Brückentür öffnete sich von selbst. Akina gefror. Niemand war da. Sie war allein. Die Brückentür schloss sich wieder. Als Kind hatte sie an Gespenster geglaubt. Jetzt glaubte sie wieder daran. Die Medibox. Nur das zählte. Sie öffnete den Kunststoffkasten, sah den Morpholazin-Injektor. Die Wundsiegel, das Heilgel. Gerettet. Sie war gerettet. Eine Welle von Kälte traf sie. Schlug in ihr Gehirn wie Nägel aus Eis. Akina konnte nicht einmal schreien. Ihr ganzer Körper erstarrte.
»Wo ist er?«
fragte eine flüsternde Stimme, direkt neben ihrem Ohr. Fordernd, befehlend. So unmenschlich wie keine andere, die ihr in den Weiten des Kosmos begegnet war. Rasiermesser pflügten durch ihren Verstand, legten mit chirurgischer Präzision ihre Erinnerungen bloß. Ein Gesicht drängte sich ihr auf, das graue Gesicht des Jungen. Wie in einer fieberhaften Filmmontage erlebte sie erneut ihre erste Begegnung auf Yahanda, ihr Wiedersehen vor ihrem Schiff, ihr Gespräch auf der Brücke, alles, jedes einzelne Wort, das sie gewechselt hatten. Ein Wimmern kam über ihre Lippen. Sie wehrte sich gegen die kalten Schnitte in ihrem Verstand, versuchte den fremden Geist aus ihren Erinnerungen zu verdrängen. Vergeblich. Wieder sah sie die 5 Syndulon vor sich, die schwarzen Gesichtstätowierungen, wie Rohrschachttests auf bleicher Haut. Erneut spürte sie die Hitze des Lasers. Wieder sah sie die letzten Sekunden, bevor sie das Bewusstsein verlor. Sah, wie sie den Jungen und das Mädchen mit sich nahmen und im grellen Lichtblitz des Teleporters verschwanden.
»Gut«,
flüsterte die entsetzliche Stimme und entließ sie endlich aus ihrem Griff. Captain Niela Akina war tot, noch bevor ihr Körper erneut zu Boden gesackt war. Sie sah nicht, wie sich die Brückentür erneut von allein öffnete und wieder schloss. Und auch nicht den skeletthaften Schemen, der sich dabei kurz zeigte. Varidur. Stunden später fiel das Elfenbeinschiff aus dem Hyperraum, zurück in das schockierend schwarze All. Ein Planet lag direkt voraus, eine Murmel in Grün, Braun und Blau, geschmückt mit Wolkenwirbeln. In der Nachthälfte glitzerten die Lichter der Städte wie Geschmeide in der Dunkelheit. Syndulla. Galen war noch nie zuvor hier gewesen, und er fand, dass die Welt von oben verdächtig friedlich wirkte. Es war ein Klischee, dass die Syndulon ihre planetare Regierung öfter wechselten als ein Schadrack seine Haut. Die letzten 8000 Standardjahre waren für die Bewohner des Planeten eine schwindelerregende Folge von bewaffneten Konflikten, Bürgerkriegen, Aufständen, Regimewechseln, Hungersnöten, Rebellionen, politischen Attentaten und Parteizerwürfnissen gewesen, und die gut 200 Verwaltungsdistrikte auf den drei Kontinenten schienen sich in der Rolle des Krisengebietes der Woche abzuwechseln, als wäre das Ganze irgendein Spiel für Kinder. Heute bin ich dran.
Nein, ich.
Der intergalaktische Sicherheitsdienst hatte alle Vermittlungsversuche aufgegeben und überließ es den Syndolonen, ihren eigenen Dreck aufzuräumen. Was den Syndolonen, seit jeher mit mehr Stolz als galaktischem Gemeinschaftsgefühl gesegnet, nur allzu gelegen kam. Also schlugen sie sich weiterhin gegenseitig die Köpfe ein. Und während die Regierungsparteien und Volksvertreter miteinander zankten wie eifersüchtige Geschwister, gewannen andere in den Schatten immer mehr an Macht und Einfluss. Die Syndikate, Waffenhändler, Warlords und Drogenbarone, all die Parasiten, die von Elend und Krieg lebten. Je näher der Planet rückte, desto deutlicher spürte Galen seine Unruhe. Ein Flattern in seinem Magen, ein Kribbeln in den Fingern. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wer oder was ihn hier erwarten würde, aber er war sich sicher, dass Hesker und seine Schergen ihn nicht auf einen netten Plausch bei heißem Janga hierher schleppten. Er hatte sein Quartier bislang nur für einen Besuch auf der Toilette verlassen, jedoch ohne dabei Näheres über seine Entführer, Gastgeber, zu erfahren oder was mit Kirai geschehen war und ob es ihr gut ging. Also stand er weiterhin am Fenster und beobachtete den Anflug auf die trügerisch ruhige Welt, wobei er immer wieder tiefe Atemzüge nahm, in dem Versuch, seine Aufregung niederzukämpfen. Zumindest wusste er, dass der Flug früher oder später enden würde, auf die eine oder andere Art. Ohne aufgehalten zu werden, jagte das Elfenbeinschiff an den orbitalen Verteidigungssatelliten vorbei und steuerte den großen Kontinent am Äquator an, der noch auf Syndulars Tagseite lag. Hier überflog es eine Handvoll Metropolen mit spitz zulaufenden Wolkenkratzern, die aussahen wie aus Milchglas gegossen. Dann breitete sich eine Dschungellandschaft vor der Maschine aus. Galen sah Bäume, die kilometerweit in den Himmel aufragten, und Tiere wie lebendige Papierdrachen, die auf der Flucht vor dem Schiff und seinen dröhnenden Antrieben über die Wipfel des Urwalds hinwegglitten. Irgendwann erschien am Horizont ein Bauwerk, geschützt von einer 4-Meter-Mauer. Es war ein palastgleiches Haus, ganz in Weiß, von halb überwucherten Arkaden umgeben und mit silberglänzenden Türmen bestückt. Galen ertappte sich dabei, wie er beeindruckt pfiff. Wer immer hier wohnte, hatte Geld und Stil und anscheinend einen übersteigerten Sinn für Privatsphäre, denn der Palast wirkte wie eine Insel der Zivilisation in einem Ozean aus Bäumen. Die winzigen Gestalten, die er dort unten auf der Mauer und im verwirrend bunten Garten des Hauses auf- und abmarschieren sah, schienen zum selben Trupp wie Hesker und seine Leute zu gehören. Lange Mäntel, tätowierte Gesichter und dicke, fette Lasergewehre in den Händen. Von hier zu fliehen würde eine Herausforderung werden, um es milder auszudrücken. Und er schätzte Herausforderungen, aber er schätzte sein Leben noch mehr. Er machte sich gerade eine geistige Notiz bezüglich der Verteidigungseinrichtungen des Hauses, als das Elfenbeinschiff auch schon zur Landung ansetzte. Die Maschine ging vor dem Palast auf einer Ebene aus weißem Stein nieder. Die Antriebe erstarben. Galen hörte die sich abkühlende Hülle des Schiffes knacken und ächzen. Dann ertönten Schritte im Korridor. Es war soweit. Die Tür öffnete sich. »Wenn du so freundlich wärst, uns zu begleiten«, sagte Hesker mit einer spöttischen Verneigung, »es gibt jemanden, der dringend deine Bekanntschaft machen möchte.« »Aber immer doch«, sagte Galen und setzte ein freches Lächeln auf. »Ganz ruhig«, beschwor er sich, »sie wollen dich nicht killen.« »Noch nicht. Halt Augen und Ohren offen. Lass deinen Charme spielen. Vielleicht hast du eine Chance, lebend aus dieser Sache rauszukommen.« Er schulterte seinen Rucksack und folgte Hesker in den Schiffskorridor. Kirai war ebenfalls hier. Mit grimmigem Gesicht stand sie inmitten eines Trios tätowierter Spitzohren. Sie schien unversehrt. »Ist nirgends besser als daheim, was?« zitierte Galen Rick mit trockener Stimme. Sie antwortete nicht. Ihr Blick war toxisch. Die Gangway wurde ausgefahren. Sie traten auf den strahlend weißen Landeplatz. Nach der Ozonluft im Schiff war der feuchte, heiße Geruch von Vegetation beinahe überwältigend. Irgendwo in dem blühenden Garten krächzte ein Tier. Jemand stand zu ihrem Empfang bereit.
Der Syndolon mochte um die 50 sein, also im mittleren Alter seiner Spezies. Garlan hatte im Laufe seines Lebens mehr als einem Wesen mit Macht gegenübergestanden. Viele hatte er sogar persönlich um ihre Wertsachen erleichtert. Sie alle trugen dieselbe Aura von Stolz und Selbstbewusstsein und dem Wissen, mit dem Wink ihres kleinen Fingers das Schicksal von Hunderttausenden weniger gutgestellten Wesen lenken zu können. So wie der Syndolon vor ihm. Sein Haar war schlohweiß wie das seiner Artgenossen, doch er trug es nur fingerlang, wie eine Krone von Gefieder auf dem bleichen Schädel. Lange Bartsträhnen fielen von seinen Mundwinkeln fast bis auf das Schlüsselbein. Er trug einen seidig schimmernden Mantel mit Stickereien irgendwelcher Ungeheuer, die majestätisch und schrecklich zugleich aussahen. Genau wie das Ungeheuer an seiner Seite. Seine glühenden Infrarotaugen durchbohrten Garlan, und es bleckte drei Reihen lächerlich scharfer Zähne. Das Ding reichte dem Syndolon fast bis an die Hüfte. Dornige Auswüchse auf seinem Rücken stachen durch den kurzgeschorenen weißen Pelz. Ein golvonischer Dasrock. Eine Mischung aus Wolf und dem Folterinstrument deiner Wahl, hatte Rick die Viecher mal beschrieben. Garlan stellte fest, dass sie im wahren Leben noch tausendmal gefährlicher wirkten als in den Holos, die er gesehen hatte. Er versuchte zu schlucken.
Kirai!
Ehe Garlan sich versah, trat der Syndolon vor und schlang die Arme um das Mädchen. Sie ließ es stocksteif über sich ergehen.
Endlich bist du wieder da!
Er küsste sie, umarmte sie erneut und küsste sie wieder. Vater, war alles, was sie sagte. Vater, dachte Garlan, das war es? Sie hatte Angst gehabt, zurück nach Hause zu kommen in all diesen Luxus?
Wo bist du nur gewesen?
Fragte ihr Vater. Seine Stimme bebte.
Ich hatte mir solche Sorgen gemacht.
Etc. Garlan sah den freudestrahlenden, neongrünen Blick des Mannes und Kirais düstere, hasserfüllte Miene.
Boss, sagte Heska, das ist der Junge.
Er legte eine schwere Hand auf Garlans Schulter.
Ah ja.
Der Angesprochene wandte sich Garlan zu. Dieser fühlte die Ausstrahlung des Syndolon wie Elektrizität auf seiner Haut. Seine Macht. Seinen Willen.
Hi, sagte er. Das ist er also.
Der Syndolon musterte ihn von Kopf bis Fuß. Er zeigte ein mikroskopisches Lächeln.
Garlan, Vagos Adoptivsohn.
Höchstpersönlich. Garlan bemühte sich, dem drückenden Blick standzuhalten. Und er dachte, wer zum Teufel bist du?
Eska hat mir deinen Besuch bereits angekündigt. Er hat mir auch erzählt, dass du versucht hast, meine Tochter vor ihm und seinen Leuten zu beschützen.
Garlan blickte kurz zu Kirai, aber sie hatte ihm den Rücken zugedreht. Jeden Tag eine gute Tat, sagte er, so neutral wie möglich. Der Mann vor ihm ließ ein trockenes, kleines Lachen vernehmen. Er schien sein Unwohlsein gespürt zu haben.
Sei unbesorgt, mein junger Freund. Vagos Freunde sind auch meine Freunde.
Verstehe, sagte Garlan.
Willkommen auf Syndulla und in meinem bescheidenen Anwesen.
Der Syndolon deutete eine Verbeugung an.
Ich bin Conna Varidur.
Der Name traf Garlan wie ein Faustschlag in den Magen. Oh Scheiße, dachte er. Oh, fuck! Varidur, der Herr der Syndikate, der geheime König von Syndulla.
Nimm alle anderen eiskalten, verlogenen, machtgeilen Bastarde dieser Galaxis zusammen, hatte Vago einst geraunt. Dann multiplizier sie mit 1000 und heraus kommt Varidur an einem lauschigen Sommertag. Der Kerl verursacht sogar mir Albträume.
Angenehm, sagte Garlan. Der Dasrock knurrte, als spürte er die Lüge.
Es ist mir eine Ehre, sagte Varidur, und ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ist ja nicht so, als ob ich deine Wahl gehabt hätte, dachte Garlan, aber er schwieg.
Ich würde mich außerordentlich freuen, wenn du mir und meiner Tochter beim Abendessen Gesellschaft leisten würdest und vielleicht sogar für ein paar Tage Gast meines Hauses bleibst.
Schätze, das wird sich einrichten lassen, sagte Garlan und fragte sich, warum der Herr der Syndikate so nett zu ihm war.
Ausgezeichnet,
Varidur lächelte.
Ganz ausgezeichnet.
Erst jetzt bemerkte Galen Kirais Blick. Sie sah ihn an, als täte es ihr leid, ihn in diese Sache hineingezogen zu haben. Als wäre er ein wandelnder Toter.
Das ist wieder typisch. Da lädt mich einer zum Essen ein und es ist der übelste Gangsterboss in diesem Spiralarm. Irgendwas mache ich falsch.
Ich fürchte, ich muss mich nun um ein paar dringliche Geschäftsangelegenheiten kümmern, sagte Varidur. Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit bestellt.
Er wandte sich an seine Tochter und streichelte ihr über die Wange. Sie ließ es reglos geschehen.
Ich habe dich vermisst, Kirai, sagte er. Tu mir den Gefallen und mach dich zum Essen etwas hübsch, ja?
Natürlich, Vater, murmelte sie, ohne ihn anzusehen.
Ausgezeichnet, sagte Varidu erneut und kehrte in seinen Palast zurück.
Der Dasrock folgte ihm, wie telepathisch an ihn gebunden. Galen sagte nichts. Er blickte wieder zu Kirai. Sie sah traurig aus. Wütend. Sie hasste es, hier zu sein. Nun, zumindest das hatten sie gemeinsam. Sie wurden getrennt. Kirai wurde von Heskas Kumpanen in die eine Richtung geführt, Galen von Heska selbst in eine andere.
»Ich seh dich dann beim Essen«, rief er Kirai zu.
»Wird sich nicht vermeiden lassen«, gab sie tonlos zurück.
»Irgendwie habe ich den Eindruck, sie wäre gern woanders«, sagte Galen, während er Heska folgte.
»Mag sein«, sagte dieser unbekümmert, »nur zählt in diesem Haus der Wille eines anderen.«
Das Innere des Palastes war nicht weniger luxuriös als die Fassade. Sie durchquerten hallende Korridore mit weißem Stuckwerk. Schwebende Robodiener kamen ihnen entgegen. Organisches Personal schien es nicht zu geben. Selbst der kleinste Gang war mit Kunstwerken geschmückt. Alter Grabschmuck der Kristallformer von Xilan, ein antiker fordianischer Raumanzug aus den ersten sternfahrenden Tagen der Spezies, die edelsteinbesetzte Maske eines namenlosen Gottes. Unter anderen Umständen hätte all das Galens Piratenherz höher schlagen lassen, doch ihn beschäftigte nur ein Gedanke. Die verdammte Zeit läuft mir davon. Er musste von hier fort. Er musste nach Virides, je früher, desto besser.
Deine Suite. Heska öffnete eine Tür aus silberweißem Metall. Ein kleiner freundschaftlicher Tipp, Junge, sagte er unter vier Augen. Benimm dich, oder es kann sehr schnell sehr unangenehm für dich werden.
Ich werd's mir merken, gab Galen gut gelaunt zurück und dachte,
bei der nächstbesten Gelegenheit schlag ich dir jeden Zahn einzeln aus, Spitzohr.